Ihr habt euch als Gemeinde einige Monate mit der Bergpredigt beschäftigt und ich darf heute den Abschluss dieser Predigtreihe halten. Und als unser Herr Jesus damals diese Predigt beendet hatte, dann notiert Matthäus die Reaktion der, was wie viele Zuhörer das waren, der einige tausend Zuhörer, mit folgenden Worten. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Diesen griechischen Begriff kann man auch übersetzen, dass es außer sich war, dass es völlig irritiert war. Warum? Vers 29, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Die Leute haben damals gemerkt, hier geht es nicht so um Ideen, da kann man hinterher drüber diskutieren, das finde ich gut und nicht gut, dann gibt es verschiedene Schulen und der eine lehrt da so und der andere so und ich sortiere mich irgendwo ein. Die Menschen haben gemerkt, jetzt geht es um mich und die waren erschüttert. So eine Atmosphäre bekommt man ja mit, wenn man vorne steht. Und Jesus hat das sicherlich in den Augen der Menschen gespürt. Während er eins ums andere Thema entwickelt hat, das hat sicherlich einige Stunden gedauert. Man sieht es in den Augen von Menschen, einen Schrecken, der auf sie kommt. Und dann beschließt Jesus die Predigt. Das ist nicht so einfach, wenn man eine Atmosphäre, sagen wir mal eine Konferenz oder eine lange Predigterfahrung beschließen soll und merkt, dass eine Atmosphäre in der Luft ist, wo Leute ergriffen sind und wo sie merken, jetzt muss ich was tun. Nun stellen wir fest, dass unser Herr Jesus langsam landet, aber dass eigentlich die letzten Verse der Bergpredigt alle in die gleiche Richtung gehen. Dass Jesus nämlich die Bergpredigt beschließt mit intensiven Warnungen. Das sind erst einmal diese drei Bilder von Vers, Kapitel 7, von Vers 13 an, dieses Bild mit der engen Pforte und der weiten Pforte, durch die man geht, wo jeder, der so ein bisschen auf diese Weise, sagen wir, so orientiert ist in seinem Denken, da sofort eine Illustration für sein Leben findet. Dann hat Jesus ein anderes Bild, vielleicht für die Leute, die mehr in der Landwirtschaft leben. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Noch ein Bild, vielleicht für den, der mehr im Garten arbeitet. Da geht es um die Früchte. Und Jesus warnt in diesen drei Gleichnisbildern davor, Leute, bewahrt euch davor, dass ihr meint, dass Dinge so sind, wie sie sind, weil sie sind nicht so. Man kann sich täuschen. Achtet darauf, dass ihr nicht in einer Täuschung lebt. Dann geht Jesus weiter und bringt dieses Wort sehr heftig auf den Punkt mit der Selbsttäuschung, indem er sagt, wenn das Ende aller Dinge einmal kommt, wenn Menschen zu mir kommen oder am Ende der Weltende sagen, Herr, wir haben doch immer in deinem Namen geweissagt, wir waren doch immer ganz treu dabei, wir haben mitgearbeitet und Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht. Aber wir haben doch in deinem Namen getan, ja, ich kenne euch aber nicht. Hier ist es mehr ein theologisches Denken gefordert oder gefragt für Menschen, die so vielleicht orientiert sind. Auch da will Jesus bewahren vor Selbsttäuschung, dass man nicht wirklich tief genug sich geprüft hat und eigentlich meint, man sei etwas, was man aber nicht wirklich ist. Und dann kommt zum Schluss noch einmal diese hochdramatische Bildrede von diesem Hausbau, die uns im Bibeltext gelesen wurde. Vielleicht fragst du dich und sagst, meine Güte, ist es denn nötig, dass man mit so viel Vorsichtsworten ständig aufruft, sich zu prüfen? Ist das denn nicht irgendwie demotivierend? Macht das nicht den Menschen Angst? Schafft das nicht irgendwie Unsicherheit? Nein, unser Herr Jesus macht sicherlich nicht etwas, was nicht richtig oder weise wäre. Es kann nie darum gehen, dass wir Unsicherheit und Angst verbreiten. Und genau das Gegenteil wollte Jesus mit dieser letzten Predigt auch erreichen, diesem letzten Element seiner Predigt. Nein, im Gegenteil, das Neue Testament ruft uns immer dazu auf, dass wir berufen sind, wenn wir wirklich zu Jesus gehören, dass wir in Ruhe leben, dass wir im Frieden leben, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir aus dieser Sicherheit, aus dieser Ruhe und Geborgenheit leben. Aber es muss eben auch diese Ruhe und Sicherheit und Geborgenheit sein. Alles, was nicht wirklich vor Gott einmal standhalten kann, da warnt Jesus, sich zu früh zufrieden zu geben. Der Herr will eben nicht, dass wir so naiv, emotional uns Dinge ausmalen und dass irgendwann alles wegbricht. Und das ist nun der Text, der uns heute beschäftigen soll. Und wir wollen zunächst einmal fragen, das sind ja zwei Leute, die Jesus hier darstellt. Was haben denn diese beiden Häuslebauer, und ich nenne sie mal im Schwabenland jetzt so, obwohl ich Norddeutscher bin, was haben denn diese beiden Häuslebauer miteinander? Nun, sie haben beide den Wunsch, ein Haus zu besitzen. Und wenn man das so liest hier, den Text, dann kriegt man fast den Eindruck, als hätten sie auch noch relativ gleiche Ideen, wie das Haus aussehen soll. Das wird so beschrieben, als seien es ziemlich genau die gleichen Häuser, die am Ende ihres Bauprojektes dastehen und vor den Augen aller, die sich das anschauen, gleiche Bewunderung genießen. Sie scheinen beide am Fluss gebaut zu haben, vielleicht waren sie sogar Nachbarn. Vielleicht war die Fenstergröße gleich und die Dachterrasse und alles war wirklich wunderbar gelungen bei beiden. Beide hatten die Bereitschaft, sich zu investieren, zu bauen, zu verzichten, zu tun, einfach damit man am Ende in einem Haus baut. Und dann stehen sie am Ende da und sie sind in der Tat zum Verwechseln ähnlich. Ich will es mal auf unsere Zeit anwenden. Da gibt es eine allgemeines Empfinden, da ist Gott der Schöpfer und er ist da und wir kommen aus einer Geschichte heraus, ja, es ist richtig, dass man sich so an den großen moralischen Maßstäben orientiert, die unser, wie sagen die Politiker das, unser jüdisch-christliches Abendland ausmachen. Und da haben wir viele Leute, auch gerade in Schwaben sehe ich das noch bei euch hier im Schwarzwald, die haben insgesamt so ein Lebensgefühl, das mag ich eigentlich, dass man sagt, es sollte ja irgendwie alles aufgeräumt sein, es sollte alles sehr ordentlich sein und die Fenster sind geputzt und am Samstagabend wird die Straße noch gefegt, damit das schön ordentlich aussieht und das Auto waschen wir auch noch am Samstag, vielleicht stellen wir es am Sonntag vor die Tür, wenn wir keine Garage haben und alles sieht sauber aus. Man hat so ein Gespür für das, was sich vielleicht gehört, was richtig ist und was gut ist. Und dann gestaltet man sein Leben nach einem gewissen guten moralischen Standard, dass jemand mit dem Gesetzbuch unter der Hand sagen würde, ja, also dieser Bürger 100%, der stiehlt nicht, da müssen wir gar keine Polizei vorbeischicken, das wissen wir sofort, wenn wir das Finanzamt fragen, der hinterzieht auch keine Steuern, das läuft alles sehr ehrlich, der zahlt alles pünktlich und wenn jemand in den Urlaub fährt, dem kannst du deine Schlüssel anvertrauen, der klaut auch nichts, der wird die Blumen gießen, der macht das in einem super Rhythmus, der liest vor noch, wie man deine Pflanzen pflegen muss. Also solche Nachbarn sind die besten, die du überhaupt haben kannst. Nette Leute halten sich an die Mittagsruhe, abends nach 22 Uhr, kein Krach mehr. Gute Arbeitskollegen, was noch ein bisschen Umweltschützer. So grüne Plakette und so, vorbildlich darin. Alles in allem ein guter christlicher Lebensstil. Man wohnt in einem Lebenshaus, wo alle sagen, das ist ihm doch gelungen. Und das war die große Sorge, die Jesus hatte. Dass am Ende seiner Bergpredigt Leute sagen, ja, also wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Jesus hat ja ein besseres Niveau auch gehoben. Da gibt es noch ein bisschen Worte in der Bergpredigt zum Thema Liebe und Miteinander, Gemeinschaft leben und sich entschuldigen, wenn Sachen nicht so gelungen sind. Aber wir werden noch ein bisschen aufbessern. Und Jesus sagt, das werden einige wahrscheinlich jetzt machen wollen. Und meinen dann sei es gut mit ihrem Lebenshaus. Und weil Jesus eben weiß, wie wir Menschen ticken, kommt er zum Schluss mit diesen heftigen Worten, wo er warnt, ein äußeres Haus, ein äußeres Erscheinungsbild zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Und er sagt, das wird am Ende nicht reichen. Und darum ist die Frage, was ist denn nun der Unterschied? Der Unterschied ist zunächst einmal bei schönem Wetter, bei sonniger Lage überhaupt nicht zu erkennen. Aber es gab einen Unterschied und Lukas ist also der Historiker, der etwas sachlicher, aber doch sehr genau schreibt. Und Lukas hat in seinem Aufschreiben der Bergpredigt an dieser Stelle das noch ein bisschen genauer von Jesus im Sinn gehabt oder nachgefragt, was Jesus genau gepredigt hat. Da heißt es in Lukas 6, Vers 48, dieser kluge Mann, der gleicht einem Menschen, der sein Haus baute und grub tief. Das ist eine Ergänzung. Er grub tief. tief und legte den Grund auf Fels. Also was Jesus gesagt hatte, war, auch wenn am Ende Dinge nach außen gleich aussehen, es geht darum, dass ich weiß, auf welches Fundament ich baue, was mich eigentlich trägt. Da war eine Menge extra Stress und Leistung zu machen. Aber das hat dieser Mann getan. Und da wollen wir jetzt einmal den törichten Menschen nochmal anschauen, der am Ende ja auch sein Haus tipptopp fertig hatte. Die Gedanken dieses Menschen waren, mein Haus soll schnell fertig werden. Also man muss ja auch was darstellen. Viel Zeit wollen wir uns nicht nehmen für unwichtige Dinge. Dieser törichte Mensch hat es eilig. Nun, an richtigen Momenten darf man auch eilig sein und Dinge schnell machen muss gar nicht so ordentlich sein. Aber er war an Punkten eilig und schnell, wo man gründlich hätte nachdenken sollen. Ihr Lieben, es gibt Lebensbereiche, da sind wir vielleicht zu gründlich. Das merke ich, wenn ich irgendwo im Ausland bin, nicht, dass ich da als Deutscher sofort auffalle. Also in Indien hat keiner so einen Vorgarten wie wir, irgendein Deutscher. Und wenn er nicht gut ist, ist der noch 100-mal besser, als er woanders auf der Welt ist. Oder Brasilien, Uli, was haben wir da alles gesehen? Aber das ist nicht der Punkt. Wir müssen da gründlich sein, wo es um die wichtigen Lebensfragen geht. Und an dieser Stelle war dieser törichte Mann nicht gründlich. Bei der Grundsteinlegung, da war er ungeduldig. Vielleicht waren da Leute, die gesagt haben, warte mal, du machst das zu schnell. Oh nee, der Mann war absolut beratungsresistent. Willst du mir sagen, ich weiß nicht, wie man bauen soll? Willst du mir sagen, ich komme mit dem Leben nicht klar, bau du mal dein Haus. Ich werde das schon machen, wirst hinterher erstaunt, was ich fertig kriege. Das ist so dieser Typ, den Jesus meint. Man kann das doch. Und wehe, wenn sich jemand reinmischt, mir irgendetwas zu sagen. Das ist schon verdächtig. Wo dieses Element an Demut fehlt, wo man sich nicht kritisieren lässt, da wird es schon immer gefährlich. Wo man sich nicht genau in die Karten gucken lässt. Leute, die dann sofort aufbrausen, wenn du mal irgendwo ansetzt und sagst, du, wollen wir mal in Ruhe uns mal unterhalten, ich habe den Eindruck, in diesem und jedem Lebensbereich, da müsstest du ein bisschen gründlicher oder wie immer man das einleitet und dann sofort Leute abblocken. Das ist genau das, was Jesus hier meint. Leute, die mit großer Selbstsicherheit rangehen und meinen, ich kriege das schon hin, kümmer du dich mal um deine Sachen. Das kannst du in Gesprächen dann merken, wenn man mit Menschen spricht und du sagst, naja, und man könnte ja auch krank werden, nicht? Ah, nee, lass uns mal lieber das Leben heute genießen. Ich bin so erschrocken, wenn ich manchmal in Altenheime gehe und dann denkt man doch an Krankenhäuser, Krankenbesuche. Man meint, jetzt sind die Leute doch alle hier, wenn es eine gewisse Notfallstation ist, alle kurz vorm Tod, die werden operiert. Dann denkt man, jetzt würden alle sofort fragen, ob ein Pastor kommt. Lass uns mal gleich fragen, wie es nach dem Tode ist. Weit gefehlt. Vielleicht sagen die Leute noch, bitte beten Sie, dass die OP gelingt. Aber das wäre das Maximum, wenn es ums Beten geht. Ansonsten sagen sie, ah, das wird schon werden. Bitte drücken Sie die Daumen und ich werde hinterher, das wird irgendwie schon weitergehen. In einem Altenheim, Belustigung bis zum letzten Tag, mit alten Menschen, die alle vor den Toren der Ewigkeit stehen. Das ist doch unsere Zeit, ne? Und genau das ist das, was Jesus hier meint und sagt, Menschen gibt es an der entscheidenden Stelle. Fragen die nicht. Richtig nach und bauen einfach drauf los. Was ist nun das, was Jesus hier betonen will, im Blick auf den klugen Mann? Der Vers 24 beginnt so, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie. Der ist gleich dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Also bei allen Bildern, die wir jetzt gebraucht haben, vielleicht sagt jemand, bauen ist gar nicht mein Thema. Gibt es noch andere Bilder? Ich bin nicht der Bautyp. Genau. Darum, Jesus hat dieses Bild ja nur zur Illustration. Aber der Kern ist dieser, dass Jesus sagt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie. Der ist der Weise. Und der Mensch, der meine Rede hört und tut sie nicht, der ist der Törichte. Wie sieht denn der Mensch aus, der die Bergpredigt gehört hat und anfängt, sie zu tun? Ich möchte euch nochmal an einige Predigten erinnern, die ihr gehört habt. Kapitel 5. Vers 21, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Ah, da saßen sicher einige Leute, die gesagt haben, warte mal, was habe ich eben gehört? Wenn nicht nur jemand sagt, du Idiot, du Penner, du Spinner. Warte mal, das sieht nicht gut aus. Hat man am Ende der Predigt fast vergessen und meint, das hat er wahrscheinlich nicht so gemeint. Na, nehmen wir ein anderes Thema. Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihrem in seinem Herzen die Ehe gebrochen. So, Thema Pornografie, Internet. Könnt ihr manchmal sich ein eigenes Herz ganz tief prüfen und fragen, wie sieht es denn aus in meinen Gedanken, in meiner Fantasie? Vers 43, 44, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Na, können wir mal gucken. Wenn jemand dich hasst und schlecht über dich redet, wie du dann reagiert hast. Da fallen dir so Situationen in deinem Leben ein, wo sich Ärger aufbaut, sagt, den grüße ich nicht mehr. Bis der nicht kommt, den grüße ich nicht mehr. Und was immer noch sein kann. Und jetzt kommt Jesus zum Abschluss der Predigt und sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie. Und an der Stelle wird jeder, der das hört, sagen, Herr Jesus, das kann ich gar nicht tun. Da brauche ich Vergebung in meinem Leben. Ich bin nicht so wie du. Wenn ich dich sehe, wie du lebst, dann weiß ich, du liebst es. Aber ich kann das nicht. Ich bin das nicht. Ich kann zwar nach außen lächeln, aber ich weiß, in meinem Herzen bin ich das nicht. Und darum ein Mensch, der das hört und das tut, ist ein Mensch, der zu Jesus in der Stille kommt oder im Gebet und sagt, Herr, hilf mir. Und so beginnt doch die Bergpredigt in den Seligpreisungen, denn das ist der Anfang, um überhaupt ins Reich Gottes reinzukommen. Selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, so fängt das an, dass ich geistlich arm bin, bettelarm und sage, Herr, vor dir kann ich nicht bestehen, aber ich komme mit leeren Händen und ich höre, Menschen mit leeren Händen sind bei dir willkommen. Und es gibt einen Weg der Gnade, am Kreuz von Golgatha ist Jesus ihn gegangen, da kann ich Schuld abladen. Und jetzt hoffe ich nicht mehr auf mich und meine Gerechtigkeit, weil ich weiß, darauf kann ich sowieso nicht bauen. Das ist nie vollkommen in den Augen des Vaters im Himmel. Aber ich versuche es gar nicht, sondern ich bin geistlich arm und komme und sage, Herr, hilf mir. Zweite Seligpreisung, selig sind die Leid tragen. Leid tragen über sich selbst, über das Unvermögen, vollkommen zu leben wie Jesus. Aber zu erleben, ich trage Leid, aber ich werde getröstet, weil mein Herr mir sagt, ich gehe mit dir. Ich helfe dich, mit der Heilung geht es voran, bleib an meiner Hand und dein Leben wird immer mehr meinem Leben ähnlich werden. Selig sind die Sanftmütigen, die einfach im Bewusstsein, ich bin nicht vollkommen, auch mit anderen barmherzig umgehen. Menschen, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, die sagen, Herr, lass mich wachsen, lass mich wachsen. Seht ihr, das sind die Menschen, wo Jesus sagt, die hören die Bergpredigt und die tun sie. Die anfangen, sich allein auf Jesus und seine Gnade zu richten und sagen, Herr, hilf mir. Und die dann täglich sagen, Herr, ich brauche dich. Ich will mein Leben auf dich gründen. Und die dann mit dem Vater unser beten lernen, unser Vater. Weil wir erlebt haben, dass wir in Jesus Christus Vergebung der Schuld erlebt haben und wiedergeboren sind und jetzt in die Familie Gottes gehören. Und wissen, ich stehe nicht mehr unter dem Leistungsdruck, dass ich mir selbst den Himmel verdienen müsste. Ich kann zugeben, dass ich es nie hätte tun können. Aber ich habe einen Vater, der hat mich wiedergeboren in Jesus, meinem Herrn. Und auf diesem Fundament der Gnade bin ich angenommen und geliebt und hoffe in allem allein auf Jesus Christus. Das ist der Mensch, der lebt, der hört und der das dann tut. Paulus im Epheserbrief wird es dann zum Beispiel so formulieren in seinem Gebet für die Gemeinde Ephesus, Kommt Kapitel 3, Vers 14 an. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach seinem Reichtum, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist es. Ich hoffe auf Christus. Er wohnt in meinem Leben. Auf ihn gründe ich mich. Auf seine Liebe gründe ich mich. Aus seiner Liebe ziehe ich das, was mein Leben prägen soll, was mich immer mehr erfüllen soll. Er, Jesus Christus selbst, ist mein Ein und Alles. Im Blick auf meine Rettung, im Blick auf meine Heiligung, im Blick auf mein Leben, im Blick auf meine tägliche Orientierung. Er ist mein Alles. Und jetzt kommt die Frage. Bist du solch ein Mensch? Was sagst du, woher kann ich das wissen? Ich hoffe, ich bin es. Und da können wir jetzt einen Schritt weitergehen und da hilft uns diese Bildrede unseres Herrn Jesus. Die Frage, wo wir wirklich stehen, zeigt sich nämlich genau dann, wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn die Not kommt. Wenn die Not kommt, dann sind alle Sonntagsreden vorbei. Dann offenbart sich, was wirklich unsere Grundlage ist. Jesus hat hier drei Momente des Lebens benannt und ich möchte das erste Mal so auslegen. Jesus sagt, als nun der Platzregen fiel. Wenn Dinge von oben mit einmal auf uns runterprasseln und nun treffen sie nun gerade mal uns. So die allgemeinen Lebensschicksale möchte ich sie mal nennen. Vielleicht hoffen wir immer, dass das nicht passiert. Aber vielleicht sind wir auch im Rückblick dankbar, weil wir merken, dass dieses Zeiten sind, wo wir uns selbst bewusst sind, wer wir sind. Nehmen wir mal ein Beispiel, etwas harmloserer Art, dass vielleicht Leute dich tief enttäuschen. Sagen wir, du hast ihnen was erzählt im Vertrauen und dann erzählen sie es doch irgendwie weiter und später hörst du hintenrum noch ein bisschen gesteigert, irgendetwas über dich und staunst, dass man dir gar keiner richtig sprechen will und mit einmal merkst du, da kursiert eine Geschichte. So, und dann weißt du, warte mal, wann habe ich das jemand erzählt? Ah, da und da war das jemand. Du, das muss der gesagt haben. Und dann tastest du sie mal ran und merkst, das war wirklich so und du bist erschrocken, erschüttert und bist tief verletzt. Wie gehst du mit solch einem Platzregen um? In solchen Zeiten wird die Fähigkeit zu vergeben sehr geprüft. Und da bist du ganz schnell an das Ende deiner menschlichen Möglichkeiten gekommen. Da gibt es nur noch eins, dass du sagst, Herr, wie oft hast du mir vergeben, wie schwach bin ich vor dir und wie oft habe ich dir Dinge zugesagt, hab's doch nicht gelebt. Ich lebe von deiner Vergebung. Und wenn du dann demütig dich an der Vergebung deines Herrn freust, dann wirst du in der Lage sein, zu sagen, ich will und werde auch das vergeben. Das mag eine Weile dauern, weil Verletzungen sehr tief gehen. Aber dann wirst du aus deiner Christusbeziehung heraus in der Lage sein, in solchen schwierigen Platzregensituationen nicht rein menschlich zu reagieren. Dann wird dein Haus stehen. Auch wenn einige Wochen oder Monate erstmal Funkstille sind, du Sachen verarbeiten musst. Aber du wirst an den Punkt kommen, wo du um der Liebe Jesu willen, aus der du lebst, die Gnade empfängst, anderen zu vergeben. Bei uns in der Gemeinde Fritzlar haben wir einen Mann, so mein Alter. Einmal wird er krank und es zieht sich sehr lange hin und mit einem Mal muss sein Bein abgenommen werden. Ich habe ihn dann besucht, allerdings viel zu spät nach meinem Empfinden, weil immer so viel ja vorliegt, aber dann habe ich ihn besucht zu Hause und habe angerufen, Richard, kann ich kommen? Ja, ja, pass auf, ich mache das dann so, dann lasse ich den Schlüssel dann da stecken, den bringst du dann mit hoch, ich kann dann nicht die Treppe runter, sage ich, habe ich gehört. Dann war das dann so, ich komme dann hin und der Schlüssel liegt dann da und dann komme ich und mache zu und gehe dann hoch und alles ist offen und dann sehe ich ihn in seinem Zimmer sitzen, Bein amputiert. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann weiß er, ja, also das Leben ist jetzt anders. Ich werde vieles nicht mehr können. Treppen hoch, ich weiß gar nicht, wie ich hier hoch und runter kommen soll. Und seine Kinder sind so gute Teenager, Jugendliche. Ja, die Pläne, was ich mit den Kindern alles vorhat, das wird ja alles ganz anders. Jetzt wusste ich nicht, wie erlebe ich ihn? Wie geht er damit um? Da war das Schwere, na sicherlich, das Schwere ist da, das muss auch bewältigt werden. Da braucht man viele Menschen, die ihm beistehen. Aber das hat mich gefreut, dass er am Ende sagen konnte, du, aber ich hänge an Jesus. Und er hat einen Weg. Und ich vertraue ihm. Und ich weiß nicht genau, wie es geht, aber es wird gehen. 2 Wochen später wurden noch sein Vater zu Grabe getragen. Da haben sie ihn die Treppen runtergetragen. Dann haben mit dem Rollstuhl ihn zum Grab gefahren. Ich war auch dabei und habe einen Menschen gefunden, dessen Gesicht ausdrückt, es ist schwer, aber der weiß, ich bin trotzdem getragen. Das ist die Frage. Wenn diese Diagnosen eben kommen und die Lebensentwürfe mit einmal völlig anders sind, du weißt, dieses Hobby kann ich nie mehr machen, Skilaufen kann ich alles vergessen. Das kann ich alles vergessen, das ist alles vorbei. Pläne für Kinder und Enkelkinder ist alles vorbei, alles ist überraschend. Ja, dann kommt die Zeit, wo man dann merkt, wie Leute in Abhängigkeiten geraten. Wo man irgendwie das betäuben muss, weil man sich dieser Wirklichkeit nicht mehr stellen kann. Wo Leute von innen heraus bitter werden und wo ist ein Gott der Liebe? Ich habe geahnt, da stimmt doch was nicht. Und andere sagen doch, siehst du, komm Junge, wir trinken ein, das Leben ist leichter, wenn man sich dem Ding wirklich stellt und dann ist das irgendwie weg und dann bricht das Lebenshaus ein. Richtig, dann bricht alles ein. Ich habe damals in der Suchtarbeit in Biebesheim manch einen erlebt, der am Ende dann da sitzt, alles verloren, Arbeit verloren, Ehe verloren, Kinder weg, Haus kaputt. Und dann saßen wir in Häufchen Elend, alles zerbrochen. Weil Nöte gekommen sind, wo der Fluchtreflex war, ich fliehe erstmal zum Alkohol. Das sind die Zeiten. Sollten wir sagen, Herr, wie kannst du es lassen, Platzregen vom Himmel, solche schweren Dinge auf mich und auf meine Nachbarn? Ja, solche Zeiten sind wohl nötig, weil nur sie dazu angetan sind, uns zu zeigen, wo wir im Blick auf Gott, unsere Gottesbeziehung, wirklich stehen. Das zweite Bild, was Jesus hat, ist dieses, dass Wasser steigt, dass die Wasser kommen, an das Haus stoßen. Das sehe ich mal so, weil die im Neuen Testament oder auch im Alten schon ist das Meer oft so ein Bild für das Leben ohne Gott, für diese Welt, wo vieles dann Unruhiges herauskommt. Und was will Jesus mit diesem Bild sagen? Es gibt Situationen, da kommt so die Schlechtigkeit der Welt so ran an dich und du erlebst es. Beispiel, bei dir bricht man ein. Ja, es gibt genügend Banden, die hier rumziehen. Nicht? Und ich statistisch gesehen kann man ja auch wissen, wer vielleicht diese Woche oder nächsten Monat dran ist, hier bei so vielen Leuten. Könnte sein, dass bei dir eingebrochen worden ist. Oder irgendein Internetkrimineller hackt sich bei dir ein. In deine Kreditkarte oder in irgendwas anderes. Ich weiß ja nicht, wie ihr alle da vernetzt seid zu Hause schon. Und dann hast du einen großen Schaden. Oder was alles passieren kann, deine ganzen digitalen Fotos, alles weg, alles zerstört durch ein Virus. So die Schlechtigkeit der Welt kommt und nimmt uns Dinge weg. Was ist dann? Werden wir bitter, schimpfen wir, schreien wir, weil uns Dinge genommen werden? Das letzte Bild, was Jesus hat, es kommt Sturm auf, Winde wehen. Vielleicht ein Hinweis auf diesen, weil auch der Heilige Geist als Wind beschrieben wird, dass es auch andere Winde gibt, dass auch der Böse, der Teufel selbst, mit einmal weht und weiß gar nicht, wo das herkommt, kann auch gar nicht richtig reagieren, weil er es nicht richtig kennt. Was sind das so seine Anfechtungen in deinen Geist, in deine Fantasie, in dein seelisches Leben, wo mit einmal Anfechtungen sind, sagen wir im Blick auf Selbstmord oder andere Menschen irgendwie ihnen was anzutun oder ganz verrückte Dinge zu tun, was dem Teufel alles so einfällt, wie er dich gedanklich bombardieren kann. Daran kann man krank werden. Werden noch Leute. Arztpraxen sind auch voll davon. Wie reagieren wir dann? Wenn wir uns nicht mal auf uns selbst verlassen, können wir sagen, was für komischen Dinge habe ich denn jetzt zu tun? Können wir dann zu unserem Herrn kommen und sagen, Herr, ich ruhe in dir, auch wenn ich mich selbst nicht richtig verstehe. Der Böse macht komische Dinge. Oder schmeißt du alles hin? Das ist es, was Jesus hier sagt. In Zeiten, wo es von oben kommt, von der Seite kommt und durch den, die unsichtbare Welt kommt und wirklich an deinem Haus reißt, dann stellt sich heraus, worauf du wirklich gebaut hast. Und das Letzte, der Tod. Ich bin dankbar für die Lieder, die er ausgewählt hat. Und einige Lieder deutlich davon gesprochen haben, es geht um die Ewigkeit. Wenn wir als Christen sagen können, ja, ich weiß, darauf freue ich mich ja auch. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe, ich weiß nicht, wie Gott mich ruft. Durch einen Unfall oder ganz abrupt im Schlaf oder durch Krankheit, Herr. Ich hoffe, du machst es so, dass es gut ist für mich und meine Familie, aber ich bin in deiner Hand. Aber dann, wenn es durch dieses Tal durch ist, bin ich vor dir. Ohne Ende vor dir. In alle Ewigkeit. Und dann sehe ich alle wieder, angefangen von Adam und über Abraham, aber auch meine eigenen Väter und Lehrer, den Willi Link und wen ich alle sehen werde und Literatur, die ich gelesen habe, für Menschen, für die ich dankbar bin und meine Eltern. Und das wird herrlich, Herr. Wir freuen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, Römer 5, Vers 2. Das ist am Ende die Frage. Wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich weiß, dass das Ende kommt? Wie offen kannst du dir die Frage stellen? Stell sie Menschen. Und du wirst in ihrer Reaktion merken, ob sie entweder als Christen nicht gut belehrt sind und darum unsicher sind, dann führe sie zum Frieden. Oder ob Menschen einfach dieser Frage ausweichen, sogar ausweichen müssen, weil sie gar nicht anders können. Kennt ihr dieses Wort aus Hebräer 2, wo es heißt, von Vers 14 an, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat Jesus es auch gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt hat über den Tod, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tode im ganzen Leben Knechte sein mussten. Menschen, die den Tod fürchten, sind im ganzen Leben Knechte. In welchem Sinne? Sie haben Angst, dass der Tod ihnen alles raubt. Wird er nämlich auch. Und darum kannst du dich dem Thema nicht stellen und bist ein Knecht deiner Todesfurcht. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Aber wer wirklich auf Jesus, dem Felsen, gebaut ist, der kann in all diesen schwierigen Situationen und Fragen anders reagieren. Psalm 112, Vers 7. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Das könnte ich so viele Stellen aus dem Neuen Testament lesen, aber die Zeit geht wohl zu Ende. Die Kinder freuen sich, dass sie euch gleich wiedersehen. Die Frage ist wirklich die, wie gehst du mit der Möglichkeit um, dass Platzregen kommt, dass alles dir genommen werden kann? Kannst du mit Martin Luther singen und nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib? Ja, dann muss es fahren dahin. Aber das Reich, Christus mein Herr, wird mir bleiben. Geschwister, ich wünsche, dass ihr euer Leben in diesem Lichte prüft und dass ihr euch nicht auf irgendwelche tollen Gefühle und Stimmungen gründet und sagt, mein Leben sieht doch gut aus. Das könnte am Ende eine Selbsttäuschung sein. Prüft es. Und dann könnt ihr, wenn der Herr mit euch prüft, innerlich sagen, ja, ich hoffe wirklich auf Jesus. Aber eine letzte Anwendung möchte ich euch noch in die Richtung geben. Tut es auch als Gemeinde insgesamt. Für die, die jetzt in Gemeindeleitung in Verantwortung stehen, baut Gemeinde nicht so, dass man sagt, prächtig, die Programme, das ist ja wunderbar, sofort in die Zeitung damit. Es könnte zu wenig sein. Achtet darauf, dass ihr alles, was ihr tut, auf Christus baut, dass es aus dem Glauben kommt, aus einer Bindung an sein Wort, aus einer Liebe zu ihm. Und dann sollen wir viel bauen und das soll wunderbar aussehen. Aber das Fundament muss Christus sein. Wir kommen von unserem Herrn. Wir kommen von seinem Wort her und dann sind wir tätig in seiner Liebe in unserer Welt. Und das wünsche ich euch, dass ihr die Bergpredigt lebt, dass ihr fröhlich baut und am Ende vor eurem Herrn steht als Menschen, wo er sagen kann, du warst treu, gehe ein in die Herrlichkeit, die ich für dich vorbereitet habe. Amen.